Guten Morgen. So, heute kommt der Showdown zu unserer Predigtreihe über Jona. Den haben wir jetzt ja die letzten gerne auf unserer Webseite und viel von ihm gehört. Wer die letzten Predigten verpasst hat, kann gerne auf unserer Webseite nachhören, albstadt.sv-web.de. Da findet ihr unter der Rubrik Medien die ganzen Predigten. Was bisher geschah? Wir sind im Jahr ungefähr 750 vor Christus in dem kleinen Land Israel. Und dort lebte Jona, ein Prophet. Wir wissen nicht viel über Jona, aber wir wissen, dass Gott ihn eben aus seinem Alltag herausgerufen hat. Herausgerufen, einen sehr unangenehmen Auftrag zu erfüllen. Denn Jona soll aufbrechen auf eine lange Reise hin zu den Feinden seines Volkes. Hin zu einem fremden und sehr mächtigen Volk, ein kriegerisches Volk, ein unbarmherziges Volk, das bekannt dafür war, dass es auch kein Erbarmen kannte für Mütter und Kinder. Und zu diesem Feind soll Jona gehen und ihm sagen, dass Gott sie vernichten wird. Eigentlich doch eine Genugtuung, oder? Hin zu den Feinden gehen und ihnen sagen, dass Gott sie vernichten wird. Wäre da nicht Gottes Liebe und damit die Möglichkeit, dass er sich doch noch einmal erbarmt, sein Gericht nicht vollstreckt, sondern Gnade schenkt? Letzte Woche ist es mit Kapitel 3 so zu Ende gegangen. Ich lese uns vor. Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Gott tat es nicht. Das Erstaunliche passiert, die Menschen in Ninive kehren tatsächlich um, angefangen von dem großen König der Assyrer, den müssen wir uns eigentlich so als einen Gottkönig vorstellen, ja, wie damals die Pharaonen, ist ja eine ähnliche Zeit, ein gottgleicher König, der umkehrt und sich dem lebendigen Gott unterordnet, der Herrscher der größten Weltmacht der damaligen Zeit. So geht es also zu Ende in Kapitel 3 und heute kommt die Fortsetzung mit Kapitel 4. Das möchte ich mit euch heute zusammen in drei Etappen anschauen. Erste Etappe, ich lese uns ab Vers 1. Das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig. Er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. Darum, Herr, nimm doch nun mein Leben von mir, denn es ist besser für mich zu sterben, als zu leben. Da erwiderte der Herr: Ist es recht von dir, zornig zu sein? Da verließ Jona die Stadt, setzte sich östlich vor der Stadt nieder. Er machte sich dort ein Laubdach und setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Jona ist zornig. Wörtlich steht hier am Anfang: Es missfiel ihm mit großem Missfallen und es entbrannte ihm der Zorn. Dieser Kerl ist also wirklich auf 180, wenn es reicht. Er geht sogar so weit, sich den Tod zu wünschen. Warum? Wegen Gottes Liebe. Moment, Tod, Liebe? Da stimmt doch was nicht. Warum? Wegen Gottes Liebe zu anderen. Weil Gottes Liebe auch anderen gilt, in diesem Fall den Assyrern, den Todfeinden. Obwohl sie so grausam sind, obwohl sie so viel Dreck am Stecken haben, für ihn und sein Volk eine Bedrohung sind. Jetzt sind die Assyrer ja schon paar tausend Jahre her, vielleicht ein Beispiel aus unserer Zeit, 2015, da ging eine Geschichte von einem IS-Kämpfer viral, der schwer verwundet überlebte und ein Nahtoderlebnis hatte und sich dann kurzerhand entschieden hat, mit Jesus neu anzufangen. Also ein Mensch, der sehr, sehr viele Menschen zuvor getötet hat und nun ist er Christ geworden und fragt sich auch, was soll ich mit meinem Leben nun anfangen? Was hat Gott mit meinem Leben nun vor? Und so weit ist also Gottes Herz, so groß ist seine Gnade. Und genau darüber ärgert sich Jona, über Gottes Liebe für alle. Er wirft sie Gott regelrecht vor. Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist. Was heißt gnädig? Gott handelt an uns Menschen nicht so, wie wir es verdient haben, sondern er vergibt uns unsere Schuld, er beschenkt uns ganz großzügig und unverdient. Was heißt barmherzig? Das Wort ist im Hebräischen ganz eng mit dem Wort für die Gebärmutter verwandt. Das heißt, Gott ist das Ding so wichtig, dass es ihm bis tief in sein Innerstes hineingeht. So ist also Gott gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Dafür wird er normalerweise gelobt, wie im Lobpreis. Er wird gepriesen, er wird geliebt dafür. Und das ist ja eigentlich auch naheliegend, wenn Gott uns so begegnet. Aber was ist, wenn diese großzügige Liebe Gottes nun anderen gilt? Menschen, die uns verletzt haben. Menschen, die es unserer Meinung nach überhaupt nicht verdient haben. Ärgerst du dich dann auch über Gottes Liebe? Jona tut das jedenfalls und er begibt sich außerhalb von der Stadt und er schaut zu, was jetzt mit Ninive passiert. Seine äußere Platzwahl spiegelt seine innere Haltung wider. Er geht auf Abstand. Er ist Zuschauer, er ist nicht mehr Begleiter. Vielleicht etwas überspitzt gesagt, er ist ein Gaffer. Bodo Wartke hat einmal zum Gaffen gesungen: Siehe da, da liegt ein Auto, das ist gerade am Verbrennen. Drin sind Leute eingeklemmt, keine, die wir kennen. 5 Meter hohe Flammen, voll das Abenteuer, yeah. Hey toll, wir sind die Ersten. Bei der Feuerwehr. Wie gesagt, sehr überspitzt. Aber ich merke, dass ich auch manchmal zum Gaffen tendiere. Auf Abstand gehe innerlich. Wenn ich zum Beispiel an einer Bettlerin vorbeilaufe und mir vorstelle, dass die zu so einem Bettelsyndikat gehört und sowieso die Moneten wieder abdrücken muss und ich dann äußerlich auch auf Abstand gehe und eben ihr Geld gebe, mich nicht auf ein Gespräch einlasse, denn ich kenne sie ja nicht. Wie begegnest du dieser Welt? Gehst du auch auf Abstand, äußerlich und dann innerlich oder andersrum? Wo gehst du auf Abstand? Zweiter Abschnitt. Ich lese ab Vers 6. Da ließ Gott, der Herr, einen Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, der seinem Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben sollte. Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch annagte, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er zu sterben und sagte: Es ist besser für mich zu sterben als zu leben. Gott aber sagte zu Jona: Ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches zornig zu sein? Er antwortete: Ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Was für ein emotionales Geschehen. Jona reagiert erst mit sehr großer Freude auf den Rizinus, eine Pflanze mit sehr breiten Blättern, die Schatten geben. Der Rizinus, der kann tatsächlich auch ganz normal recht schnell wachsen, also schafft ein paar Meter im Jahr. Also eine tolle Pflanze, um gerade bei der Hitze Schatten zu geben. Und als diese Pflanze am nächsten Tag verdorrt ist und Jona dann wieder der Sonne ausgesetzt ist, da ist er wieder zornig und er will sterben. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. So lohnt es sich auch für uns im Alltag mal auf die eigenen Emotionen zu achten. Sie sagen uns viel über uns selber. Letztens, da hat eins unserer Kinder eine Tasse Cappuccino im Wohnzimmer ausgeleert, so voll über den Tisch rüber. Und ich bin sowas von sauer geworden. Wie mir dann von meiner wunderbaren Frau gespiegelt wurde, war das nicht besonders zielführend und auch nicht angebracht. Und sie hatte recht. Und ich hatte einiges zum Nachdenken. Zurück zu diesem Rizinus. Diese Pflanze, die offenbart sehr viel über das Herz von Jona, nämlich wie kleinkariert seine innere Welt ist. In seiner Müdigkeit und in seinem Frust, da dreht sich alles nur noch um ihn selbst, um sein Wohlergehen. Kleinigkeiten bekommen ein unangemessen hohes Gewicht. Und so trauert Jona eben dann um eine Staude und ihren Schatten in einem Ausmaß, wie ihm die Menschen von Ninive nie gegangen sind. Eine Pflanze versus 120.000 Menschen, wo ist da das Gleichgewicht zu finden? Selbstmitleid, Zorn, Todeswunsch. Bei Jona dreht sich um sich, dreht sich alles um ihn, dreht sich um sich selbst in seiner kleinen Welt. Kennt ihr das auch? Wie gerade Kleinigkeiten im Alltag die Ich-Bezogenheit des eigenen Herzens offenbaren? So schnell zählt nur noch, dass ich meine Arbeit schaffe, dass ich meine Hobbys in meiner Freizeit ausüben kann, dass mir das Essen schmeckt, dass mein Handy läuft. Ich kenne das, wie gefangen ich in meiner kleinen Welt sein kann. Und da brauche ich es, dass Gott mich da wieder rausholt, dass er meine Perspektive weitet, mich bewegt, wie er das hier mit Jona tut. Gott lässt den Rizinus wachsen, dann lässt er einen Wurm kommen, der den Rizinus sticht, damit er verdorrt. Und dann schickt Gott auch noch einen heißen Ostwind, damit es Jona so richtig ungemütlich wird. Warum? Um Jona zu ärgern? Ein bisschen musste ich beim Lesen ja schon schmunzeln und ich habe mir gedacht, Gott, das war doch so klar, dass Jona auf diese Rizinus-Verdorr-Aktion von dir genauso reagieren wird. Der Kerl ist ja mit den Nerven schon am Ende. Warum musst du ihn denn dann auch noch so provozieren? Das ist wie die Kids am Esstisch. Einmal so das Bein des Geschwisterchen noch unter dem Tisch berühren und dann noch einmal und dann noch einmal. Also will Gott Jona ärgern? Nein, er will ihm eine neue Perspektive schenken. Er will ihm eine neue Perspektive schenken. Gott setzt seine Schöpfung in Bewegung, um in Jona Neues zu schaffen. Ich finde das ermutigend. Gott schreibt diesen hartherzigen, selbstmitleidigen Jona nicht ab, sondern nimmt ihn mit auf einen Weg des Umdenkens. Und das ist auch Ausdruck seiner Gnade und Barmherzigkeit. Denn darin kann ich mich ja auch wiederfinden. Auch ich bin immer wieder so ein Jona. Das heißt, auch ich habe Anteil an Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Dritter Abschnitt. Darauf sagte der Herr, du hast Mitleid mit einem Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Soll ich da nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können und außerdem so viel Vieh? Gott versucht, Jona seine Beweggründe näher zu bringen. Soll ich da nicht Mitleid haben? Gott hat Mitleid, das heißt, es geht ihm zu Herzen. Es macht ihn traurig, es bewegt ihn, es setzt ihn in Bewegung. Mit wem hat er Mitleid? Mit den Menschen von Ninive, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Unser Jüngster, der hat dieses Jahr Fahrradfahren gelernt und das kann er jetzt auch schon sehr schnell. Das mit dem Bremsen ist noch so eine Sache. Aber das Allerwichtigste ist ja, rechts halten. Nein, das andere rechts. Ja? Menschen, die also nicht wissen, was rechts oder links ist, die sind orientierungslos, die sind verwirrt, sie sind verloren, sie sind fern von Gott. Und die vielen Tiere. Interessant, dass das ja auch noch erwähnt wird von Gott. Auch sie haben anscheinend einen Platz im Herzen Gottes. Jona hat diesen Rizinus nicht ins Leben gerufen. Er ist hier nicht der Schöpfer. Er hat nichts dafür investiert. Er hat auch keinen Dünger mitgebracht. Und doch trauert er um sie. Sollte Gott da eben nicht trauern um die Menschen, die er geschaffen hat, denen er das Leben gegeben hat, die er am Leben erhalten hat und die doch so weit weg sind von ihm, so weit weg, die dabei sind, ihr Leben zu verspielen? In diese Perspektive Gottes wird Jona eingeladen. Er wird dazu eingeladen, nachzuempfinden, was Gott auf dem Herzen liegt und dann auch dafür sein Herz zu öffnen. Das heißt übrigens nicht, dass Gott über die Bosheit der Menschen einfach hinwegsieht. So nach dem Motto einfach Schwamm drüber. Alles gut. Sein ursprünglicher Auftrag an Jona, der lautete ja, mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und so predigt dann Jona im Auftrag Gottes Folgendes: Noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Das waren keine leeren Worte. Gott ist als Richter ganz ernst zu nehmen. Aber statt Ninive einfach zu vernichten, schickt er Jona zu ihnen und gibt ihnen nochmal eine Chance zur Umkehr. Gott hat keine Freude daran, Ninive zu vernichten. Er will doch genau das, dass sie zu ihm umkehren. Soweit ist sein Herz, dass darin selbst noch Raum ist für die Menschen von Ninive. Er ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte seiner ganzen Welt gegenüber. Hier wird uns ein Blick in Gottes Herz gewährt. Und das übrigens, bevor Jesus auf die Welt kam. Das finde ich für mich eine gute Erinnerung, dass der Gott des Alten Testaments der gleiche Gott ist des Neuen Testaments. Ja, so ist Gott. Aber das ist gar nicht die Pointe dieser Jona-Geschichte. Am Ende der Jona-Geschichte, da steht nämlich die Einladung an Jona, dass er sein Herz öffnet, um zu lieben, was Gott liebt. Mit Vers 11 endet das Buch Jona, also mit dieser langen Frage von Gott. Und es gibt keine Fortsetzung. Das bedeutet, wir wissen gar nicht, wie diese Geschichte für Jona endet. Wir wissen nicht, wie er darauf reagiert hat, wie er sein Leben weiterlebt. Ich finde das ganz gut, denn so kann jeder Leser für sich selbst rausfinden und sich selbst hineinfinden in diese Geschichte. Wir können Teil dieser Geschichte werden und selber zur Liebe Gottes positionieren. Wo stehst du? Liebst du, was Gott liebt? Lasst uns zu der Frage einen Moment innehalten. So kommt also diese Frage ganz zentral am Ende der Jona-Geschichte zum Ausdruck. Was kann uns helfen, in Gottes Liebe zu seiner Welt hineinzuwachsen? Was kann uns helfen, in Gottes Liebe zu seiner Welt hineinzuwachsen? Und dazu abschließend drei Gedanken. Erstens, der Blick auf Gott und seine Liebe zur Welt. Und dabei vor allem Jesus vor Augen zu haben, sein Leben und seinen Tod am Kreuz für die ganze Welt. In ihm findet Gottes Liebe zur Welt seinen stärksten Ausdruck. Oft betonen wir, wie sehr Jesus jeden Einzelnen von uns liebt, uns vergibt und in unserer Not mit Barmherzigkeit begegnet. Und das ist natürlich auch gut und richtig, solange sich unsere Vorstellung von Gottes Liebe eben nicht auf Jesus und ich beschränkt. Denn Gottes Liebe im Kontext von Jesus und ich zu denken, das ist sehr kleinkariert, wie wir gerade bei Jona gesehen haben. Die Liebe von Jesus, die gilt nicht nur mir, sondern sie gilt uns, also auch den Menschen neben uns hier in der Gemeinde, auf der Arbeit, in meiner Familie, wo wir eben sind. Deswegen heißt es ja auch im Vater unser im Himmel und nicht Vater meiner im Himmel. Die Liebe von Jesus gilt mir im Kontext der ganzen Welt, also auch den Menschen, die gerade unter der Diktatur in Belarus leiden oder auch die Menschen, die vielen Hungersnöten in Afrika ausgeliefert sind. Diese Liebe umfasst die ganze Schöpfung. Gott will uns in den weiten Horizont seiner Liebe mit hineinnehmen. Was hilft da? Natürlich, die Evangelien zu lesen und zu schauen, wie Jesus gelebt hat, was ihm am Herzen lag, wie er geliebt hat, was für ihn eben wichtig war. Und lest die Bibel als Ganzes, nicht nur die Evangelien, und seht Gottes Liebesgeschichte mit der ganzen Welt, damit ihr sie vor Augen habt. Gottes Wort, das zieht uns hinein in seine Geschichte, eine Geschichte, die eben größer ist als nur mein Jesus und ich. So ist es ein großer Schatz des Bibellesens, dass dieses Wort meinen Blick oft wieder weitet und mich befreit aus diesem kleinkarierten Denken, wo es eben nur um mich selbst geht. Was kann uns noch helfen, in Gottes Liebe zu seiner Welt hineinzuwachsen? Ein zweiter Gedanke. Uns hineinstellen lassen in die Welt. Bewusst hineinstellen lassen in die Welt. Das fängt nicht mit einem besonderen Auftrag an, wie ihn jetzt Jona bekam. Das fängt im Alltag an, da wo wir eben hineingestellt sind. In unsere Familie, in unseren Arbeitsplatz, in die Gemeinde, in die Nachbarschaft, in die Gesellschaft. Indem wir uns einlassen auf andere Menschen, sie als ganze Person wahrnehmen und eben kennenlernen. Nicht bei diesem, ich kenne sie ja nicht, stehen bleiben. Indem wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und auch Gott immer wieder fragen, Herr, was willst du mir heute aufs Herz legen? Auch im Blick auf Kleinigkeiten des Alltags und im Blick auf so manche große Herausforderung unserer Zeit. Ob das jetzt der Klimawandel ist, ob das moderne Sklaverei ist, wo wir unsere Klamotten kaufen. Und eben so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Uns hineinstellen lassen in die Welt, relativiert dann auch so manche große Sorge, die wir davor hatten. Denn was ist denn schon eine Haussanierung gegenüber den Menschen, die gar kein Dach über dem Kopf haben und die nach menschlichem Ermessen gar keine Chance haben, jemals ein Dach über dem Kopf haben zu werden. Lasst uns also so mit offenen Augen und Ohren in dieser Welt leben, uns nicht abseits begeben wie Jona. Unser Leben, unser Tun ist nicht das Zentrum der Welt. Die christliche Käseglocke ist es übrigens auch nicht. Und ein dritter und letzter Gedanke, Gott um Liebe bitten. Das wäre vielleicht die angemessenste Antwort am Ende der Jona-Geschichte. Gott bekennen, dass wir oft seine Welt nicht lieben, sondern nur unser Wohlergehen im Blick haben und ihn dann entsprechend um Liebe bitten. Für konkrete Menschen in unserem Umfeld, für die Menschen, die wir noch nicht kennen, für Menschen in Not, für seine Schöpfung, für andere Nationen. Wir dürfen um Liebe bitten, immer wieder und so uns dann dafür öffnen, dass Gottes Geist in uns diese Liebe wachsen lässt. Denn wir können Gottes Welt nicht aus uns heraus lieben, sondern nur, weil Gott uns mit seiner Liebe füllt und sie dann bei uns überfließt und so können wir sie dann weitergeben. Wir sind am Ende mit Jona, aber für dich kann es ein Anfang sein. Gott fragt dich heute, wo stehst du? Und Gott hat Mitleid mit seinen Menschen und möchte, dass sie gerettet werden. Auch ich, auch du. Gott wünscht sich, dass seine Liebe durch uns in die Welt getragen wird. Und damit wir das auch mitermöglichen können, damit wir ein Teil von seiner Geschichte mit dieser Welt werden, da braucht es den Blick auf ihn. Da braucht es den Mut, seinen Auftrag anzunehmen, Klammer auf, bei Jona hat es auch nicht beim ersten Mal geklappt, Klammer zu. Und es braucht vor allem Gottes Liebe. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Ich bete. Herr, ich danke dir für dieses vierte Kapitel im Jona-Buch und ja, diese ehrliche Biografie über den Jona, wie es ihm schlecht ging, wie er wütend war, wie er sich um sich selbst gedreht hat. Und ich mich damit auch immer wieder identifizieren kann und merke, auch ich bin immer wieder so ein Mensch. Kleinkariert, selbst um mich drehend, nicht den Blick auf das große Ganze habend. Aber du, Herr, du hast den Blick auf das große Ganze, du als Schöpfer, du hast nicht nur jeden Einzelnen, sondern wirklich alle im Blick. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz weitest und uns hilfst, auszubrechen aus den kleinen Kreisen, in denen wir unterwegs sind und größer zu denken, auch größer zu hoffen, größer zu beten und von dir alles dabei zu erwarten. Herr, danke, dass du den Weg mit Jona gegangen bist, dass du an ihm dran geblieben bist, dass du ihm viele Fragen gestellt hast und ihn nicht verurteilt hast und dass du das auch so mit uns vorhast. Danke für deine Liebe, danke für deine Geduld und dass diese Gnade und Barmherzigkeit hier auch jedem von uns im Raum gilt. Herr, wirke du in uns und bewege du uns, bring uns zur Umkehr immer wieder neu jeden Tag hin zu dir. Amen. Lasst uns zusammen das Vaterunser beten. Und wer möchte, dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Es wird nun gleich ein Lied eingespielt und